Tex on Air, die HR Texas Edition des WTS Podcasts.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer WTS-Podcast-Reihe Work from Anywhere von Doris Huber und Martina Kaul. Heute mit mir, der Martina Kaul. Ja, wir melden uns zurück aus einer etwas längeren Pause. Wir haben ja schon diverse Podcasts aufgezeichnet, die, wie wir hoffen, Sie alle gehört haben zum Thema Work from Anywhere. Und heute habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, und zwar meine liebe Kollegin Gise Eich. Hallo Gise, schön, dass du da bist.
Oh, vielen lieben Dank für die Einladung und auch von meiner Seite. Hallo.
Ja, Gise, wir beide sind Kolleginnen. Wir arbeiten zusammen bei der WTS im schönen One Tower in Frankfurt am Main. Und da, Gise, bist du umgeben von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Sozialversicherungsexperten, Arbeitsrechtlern. Naja, und du, Gise, Entschuldigung, ich hoffe, du siehst es mir nach, dass ich es jetzt einfach mal so sage. Du bist irgendwie anders. Was ist deine Expertise?
Genau. Du hast es schon richtig erfasst. Einige nennen mich auch gerne oder stellen mich auch gerne als Exoten vor, weil ich halt nicht das typische Arbeitsfeld abdecke, was sonst hier bei uns im internationalen Bereich ansteht. Das heißt, alles, was nicht klar Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Lohnsteuerrecht zugeordnet werden kann, fällt dann sozusagen in meinen Bereich. Das ist dann der Global Mobility HR. Bereich, den ich mit betreue, den kann man einfach relativ schön und übersichtlich clustern. Das heißt, wir haben zum einen globale Entsenderichtlinien. Ihr hattet das Thema ja auch schon in vorherigen Podcast-Aufnahmen. Da ging es ja primär um die Workation-Entsenderichtlinie. Wir sprechen aber hier von einer globalen Entsenderichtlinie bezogen auf Entsendungen, die eher aus dem Business her getrieben sind. Dann natürlich auch die Erstellung und Bereitstellung von entsendebezogene Dokumente. Egal, ob es jetzt um eine Kostenschätzung geht, ob es jetzt ein Balance-Sheet für den Mitarbeiter ist oder Termsheets oder aber auch interne Checklisten für die Fachabteilung des Mandanten. Dann natürlich auch punktuelle Beratung, wenn es darum geht, Entsendepakete zusammenzustellen, mit den Fachabteilungen und den entsprechenden Stakeholder abzustimmen, was benötigt wird, was die nächsten Schritte sind, ob gegebenenfalls Global Mobility Daten benötigt werden, um gewisse Zulagen für den Mitarbeiter zu berechnen, solche Dinge einfach.
Wenn du gerade den Aspekt Global Mobility Daten ansprichst, was genau kann ich darunter verstehen?
Genau, also es ist ja in der Regel so, dass die Mitarbeiter aufgrund der Entsendung im Gastland einige Zulagen von dem Unternehmen bekommen, damit sie einfach gleichgestellt sind. Das heißt, im Rahmen der Entsendung nicht besser und auch nicht schlechter gestellt sind, wenn sie die Entsendung antreten. Und dann gibt es sogenannte Zulagen. Die häufige, die man kennt, ist beispielsweise Cost of Living Allowance. Die beschäftigt sich mit der Kaufpreiskraft des Mitarbeiters. Bedeutet nichts anderes, dass man einfach sicherstellt, dass der Mitarbeiter sich die Dinge, die er sich im Heimatland leistet, auch im Gastland entsprechend nochmal besorgen kann und da nicht benachteiligt wird. Dann gibt es auch eine andere Zulage, die heißt zum Beispiel Quality of Living. Einige Unternehmen kennen sie auch als Hardship Allowance. Die umfasst sich halt, wenn es um die Umgebung geht, bedeutet nichts anderes als politische Instabilität, hohe Kriminalitätsrate oder Umweltverschmutzung. Ich weiß, hört sich im ersten Moment ein bisschen skurril an zu sagen, der Mitarbeiter bekommt für sowas tatsächlich Geld, ist aber auch einfach nur der Gedanke, dem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, mit diesem Geld entsprechende Vorkehrungen zu sorgen, bedeutet in sichere Wohngegenden zu wohnen oder vielleicht eine besondere Luftfilteranlage zu besorgen. Es gibt außerdem auch noch andere, also es ist immer von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, inwieweit man den Mitarbeiter unterstützen möchte.
Das ist ja schon tatsächlich ganz schön viel, woran die Personalabteilung tatsächlich denken müssen, wenn sie einen Mitarbeiter ins Ausland entsenden. Wir hatten in einem vorangegangenen Podcast schon einmal über die Workation-Richtlinie gesprochen. Du hast gerade die Entsenderichtlinie bei Auslandseinsätzen gesprochen. Was sind so aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte oder auch Key Facts, die eine wirklich gute Entsenderichtlinie ausmachen?
Die Frage ist ja im Grunde genommen, was soll diese Entsenderichtlinie überhaupt bewirken? Warum braucht ein Unternehmen das überhaupt? Zum einen natürlich auch, um die weltweite Mobilität des Unternehmens sicherzustellen. Unter Einhaltung eines fairen und einheitlichen Verfahrens bedeutet, man fasst nicht jeden Fall einzeln nochmal an und erfindet das Rad neu, sondern standardisiert Prozesse, die man standardisieren kann. Sollte natürlich auch wettbewerbsfähig sein. Das strahlt natürlich auch die Attraktivität des Arbeitgebers aus, wie diese Entsenderichtlinie sozusagen aufgebaut ist und was sie beinhaltet. Natürlich der wichtigste Punkt, die Integration, die Reintegration des Mitarbeiters, sowohl im Heimatland als auch im Gastland, bedeutet nichts anderes, dass das eigentlich der Fakt ist oder der Punkt ist, woran festgemacht wird, war die Entsendung überhaupt erfolgreich. dann der Hauptgrund bzw. zwei Punkte, mit denen sich die Entsenderichtlinie hauptsächlich befasst. Das ist zum Beispiel die Transparenz und die Verantwortlichkeiten, weil klare Kommunikation ist ganz wichtig und nachvollziehbare Entscheidungen. Und natürlich auch, wer hat was zu tun, wer sind die betroffenen Stakeholder, damit jeder für sich einordnen kann, okay, wann bin ich dran, wann muss ich etwas tun, wo stehen wir gerade?
Wow, all diese Aspekte in eine Richtlinie zu packen und dabei, ich sag mal, wirklich den Überblick zu behalten und die Richtlinie vielleicht auch zeitgleich als ein Stück weit Nachschlagewerk für die Personalabteilung und auch für den Mitarbeiter zu nutzen. Ich denke, das lässt vermuten, dass eine gut gewählte Struktur der Richtlinie tatsächlich unerlässlich ist. Was, Giese, empfiehlst du hinsichtlich eines guten Aufbaus für eine Entsenderichtlinie, um der ganzen Komplexität etwas mehr Struktur zu geben?
Also unser Ansatz ist tatsächlich immer zu sagen, unterschiedlich vom Unternehmensaspekt natürlich, dass wenn ein Unternehmen mehrere Assignment Types hat, sprich einmal Kurzzeitentsendung, einmal Langzeitentsendung oder sogenannte Local Plus, dass man dem Unternehmen auch nahelegt, diese Dokumente auch entsprechend zu trennen, bedeutet drei Entsenderrichtlinien betreffend der jeweiligen Entsendertyps. Liegt einfach daran, dass der Mitarbeiter am Ende auch das einfach ausgehändigt bekommen soll, was ihn betrifft, damit einfach auch nicht Diskussionen ausgebrochen werden oder der Mitarbeiter in die Situation kommt, Cherrypicking zu betreiben, was kein Vorwurf ist, was einfach ganz normal ist, weil wenn ich jetzt beispielsweise vom Unternehmen kontaktiert werde und soll eine Kurzzeitentsendung machen, sehe aber ein Dokument, wo auch Langzeitentsendungen mit abgegolten sind und sehe dann auf einmal die Zulagen, die natürlich umfangreicher sind, ist ja klar, wir reden ja auch von einem anderen Zeitraum, dass ich da vielleicht dann nicht doch eher dazu geneigt bin, nochmal zu meinem Chef zu gehen oder zum HR-Business-Partner und zu sagen, naja, ich hätte aber doch gerne diese Zulage. Warum bekomme ich die nicht? Warum bekommt die jemand, der, keine Ahnung, 2 oder 3 Monate länger ins Ausland geht?
Kiese, du hattest gerade von unterschiedlichen Assignment-Types gesprochen, einmal über Short-Term, Long-Term, darunter kann ich mir wunderbar etwas vorstellen. Dann hast du aber noch einen dritten Assignment-Type genannt, Local Plus. Was ist darunter genau zu verstehen?
Also oftmals ist es ja so, dass international ausgelegte Unternehmen auch grenzüberschreitend miteinander zusammenarbeiten. Da kommt es oft dazu, dass Unternehmen im Gastland Interesse an einem Kandidaten haben, der aber im Heimatland sitzt. Und da wird oft die Entscheidung getroffen zu sagen, wir setzen eine Local Plus Entsendung auf. Die geht in der Regel bis zu 12 Monaten. Das ist die Zeit, die man dem Unternehmen im Gastland und auch dem Mitarbeiter selbst gibt, sich kennenzulernen und gegebenenfalls auf eine zukünftige Lokalisierung anzustreben. Bedeutet nichts anderes, dass man sozusagen ein Jahr hat, um sich kennenzulernen. Der Mitarbeiter bekommt die Zulagen, wird integriert in das Gastland und dann kann man sich entscheiden, okay, bin ich jetzt bereit, auf alle Zulagen, die ich im Rahmen der Entsendung bekomme, zu verzichten, um dann im Gastland lokalisiert zu werden.
Also ich habe in meiner beruflichen Laufbahn schon tatsächlich ziemlich viele Entsendepolicies gesehen und das sind ja schon recht umfangreiche Dokumente. Wie lässt sich das so grob gliedern? Also was sind so die Hauptgliederungspunkte, die aus deiner Sicht definitiv in eine Richtlinie reingehören?
Wir fangen auf jeden Fall immer mit dem Grundbaustein an. Das ist ganz wichtig. Bedeutet nichts anderes, dass da wirklich in dem ersten Teil die Grundlagen und Begriffe beinhaltet sind, sprich Definition. Und da fängt man ganz einfach an, was ist eine Entsendung? Was versteht man unter Familie? Wer fällt unter diese Entsendung? Dann geht man natürlich über das Gehaltskonstrukt, was für den Mitarbeiter und für das Unternehmen ganz wichtig ist. Weil nicht nur der Mitarbeiter, der das Gehalt bekommt, sondern auch das Unternehmen, der die Gehaltskosten trägt, ist ganz wichtig zu wissen, wie sieht es denn aus, wenn der Mitarbeiter ins Ausland geht. Dann natürlich der steuerliche Ansatz bzw. die steuerliche Würdigung, die Ansprüche und Zulagen oder aber auch die Rückführung und Lokalisierung. Mit enthalten sind auch Sozialversicherungsthemen, Immigration, also wenn es um Aufenthalts- und Arbeitstitels geht. Da versucht man so viel abzugreifen, wie es nur möglich ist, zu standardisieren.
Und unter den steuerlichen Ansätzen, da versteht man dann wahrscheinlich darunter, dass man sagt, naja, man möchte steuerliche Effekte so weit wie es geht eliminieren, weil wir wissen ja, es gibt Länder, da sind die Steuern tatsächlich höher als in Deutschland, zum Beispiel der skandinavische Bereich. Aber es gibt natürlich auch Länder, da ist die Steuer deutlich niedriger. Ganz gutes Beispiel ist Dubai, wo es gar keine Einkommensteuer gibt. Und man möchte natürlich nicht, dass ein Arbeitnehmer sich aus steuerlich motivierten Gründen ins Ausland bewegt, sondern einfach, weil er sagt, mich interessiert das Projekt im Ausland, mich interessiert das Land an sich und sich deswegen für die Entsendung entscheidet. Und deswegen gibt es halt diese Steuerausgleichsvereinbarung. Unterschiedliche Modelle. Wir kennen die Nettolohnvereinbarung, die Tax Equalization, den Balance Sheet Ansatz. Was ist so das, was du in der Praxis tatsächlich am häufigsten siehst?
Das, was wir wirklich am Markt beobachten, ist der Balance Sheet Ansatz. Wir wissen alle, dass die Tax Equalization zu einer der fairsten Methoden gehört. Das wissen wir. Das ist uns auch bekannt. Die Problematik ist nur, dass es sehr komplex und sehr administrativ aufwendig ist. Bedeutet nichts anderes, dass es für den Mitarbeiter, der davon betroffen ist, schwer zu verstehen ist, unheimlich schwer zu verstehen ist. Und das führt oftmals dazu, dass der Mitarbeiter sich einfach benachteiligt fühlt. Bei dem Balance-Sheet-Ansatz wird dem Mitarbeiter direkt aufgezeigt, wie sieht sein Gehaltsgefüge im Heimatland aus, wie ändert sich das mit Antritt der Entsendung, wie sehen die Gastlandssteuern aus, wie sieht es mit der Sozialversicherung aus, fliegt der da eventuell aus einigen Zweigen, müssen da besondere Anträge gemacht werden. Wir haben die Erfahrung gemacht und machen sie bis heute immer noch, dass das für den Mitarbeiter besser verständlich ist. Und dazu tendiert auch der Markt mittlerweile.
Giese, ich würde gerne noch einmal auf die Struktur von Entsendungen zurückkommen. Lassen sich die Verantwortlichkeiten und To-Dos in einzelne Phasen gliedern?
Ja, tatsächlich. Ich meine, das ist auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Wir wissen ja schon bereits, dass so eine Entsenderichtlinie maßgeschneidert auf das entsprechende Unternehmen ist. Wir wissen jedoch, dass es beispielsweise immer die gleichen Phasen gibt. Es fängt meistens immer mit der Planning-Phase an. Das ist die Phase, wo der Mitarbeiter noch gar nicht kontaktiert wurde. Das heißt, das Unternehmen entscheidet sich für einen Kandidaten, geht da entsprechende Schritte vor und geht dann über zur Initiation. Bedeutet nichts anderes, dass der Mitarbeiter abgeholt wird. Er wird informiert, er bekommt entsprechende Briefings, um zu entscheiden, ob er die Entsendung machen kann oder nicht. Wir machen aus der Praxis ganz oft die Erfahrung, dass es meistens der Punkt ist, wo der Mitarbeiter das Balance Sheet sieht, wo er genau konkrete Zahlen vor Augen hat. Wir wissen, dass die Balance Sheet Berechnung nicht auf den Cent genau ist. Wir wissen aber, dass es eine sehr, sehr gute Schätzung ist, womit die Mitarbeiter arbeiten können. Dann geht es natürlich auch in die Ongoing Phase. Bedeutet, der Mitarbeiter befindet sich im Gastland und startet die Entsendung. Und danach kommt dann gegebenenfalls entweder die Extension, wenn es verlängert wird, die Repatriation, wenn der Mitarbeiter zurück ins Heimatland kommt, oder aber auch Localization, passiert auch.
Das klingt ja schon nach ziemlich viel Expertise, die die Personalabteilung da mit sich bringen müssen. Personal ist ja im Grunde genommen ein Kostenfaktor für das Unternehmen. Warum lohnt es sich gleichwohl, betreffend Global Mobility in gut geschultes Personal zu investieren oder sogar eine separate eigene Global Mobility HR-Abteilung aufzumachen oder, wenn das nicht möglich ist, in einen externen Provider zu investieren?
Also wenn sich ein Unternehmen eine weltweite Mobilität wünscht, dann ist es klar, dass Geld auf jeden Fall in die Hand genommen werden muss. Die Frage ist nur, wo und wie. Klar kann man jetzt, was beobachten wir oft am Markt, einen HR-Mitarbeiter entbinden und sagen, du machst jetzt on top an deine To-Dos, jetzt auch bitte auch die Entsendungen, die anstehen. Egal, ob es jetzt 3, 4 sind oder 12, 15, das ist eigentlich relativ egal. Da steht aber halt der Punkt im Fokus, dass die Mitarbeiter oftmals die Expertise fehlen und auch einfach das Doing. Es werden Entscheidungen getroffen, klar, natürlich, aber oftmals können diese Mitarbeiter gar nicht abschätzen, was da für ein Rattenschwanz dahinter steht. Aus dem einfachen Grund, dass diese Fachmitarbeiter eigentlich auf lokal angestellte Mitarbeiter geschult sind. Bedeutet nichts anderes, dass sie mit Punkten gar nicht in Berührung kommen, die Mitarbeiter, die auf Entsendung gehen, betreffen. Bedeutet im Umkehrschluss, das Unternehmen muss sich einfach entsprechend positionieren. Entweder man macht es intern, man wickelt es intern ab, hat aber nicht die Kapazitäten oder vielleicht die Expertise und es ergeben sich einfach ungünstige Lagen und das Kind sozusagen fällt schon in den Brunnen und man hat im Nachgang nochmal eine Kostenexplosion oder aber man setzt es einfach ganz sauber auf, schult das Unternehmen oder die Facharbeiter oder holt sich punktuell Unterstützung, je nachdem, was man benötigt, um da einfach sauber an die Sache ranzugehen.
Ja, das Ergebnis können wir sicherlich festhalten, dass eine Investition in die Personalabteilung sicherlich sehr, sehr gut investiertes Geld ist. Denn ich denke, es gibt nichts Schlimmeres, als dass, wenn man eine Entsendung gestartet hat, da schon als Unternehmen sehr viel Geld in die Hand genommen hat und dann läuft es nicht. Der Mitarbeiter ist unzufrieden, weil er sich nicht gut betreut wird, bricht die Entsendung ab und das Projekt, was vielleicht im Ausland geplant wird, kann einfach nicht fortgeführt werden.
Genau.
Giese, ich fand es unheimlich spannend, was du mir heute erzählt hast und ich hoffe, so geht es auch unseren Zuhörern. Ich würde ganz gerne noch einmal zusammenfassen, was können wir aus unserem heutigen Podcast mitnehmen? Also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe von dir, liebe Giese, ist, dass eine gut strukturierte und auch klar formulierte Entsendepolicy letztendlich der Grundstein für eine erfolgreiche internationale Mitarbeiterentsendung ist. Auf gut geschultes Personal in der Personalabteilung können wir sicherlich nicht verzichten. Hilfreich sind vielleicht Checklisten, die angelehnt an die Entsendepolicy erstellt werden, in denen entsprechend der einzelnen Phasen des Auslandseinsatzes die To-Dos und Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Und was ich mitgenommen habe und ich auch ganz interessant fand, was du gesagt hast, ist, dass eben man das Global Mobility Geschäft in der Personalabteilung nicht eben mal nebenher macht, sondern dass man gut daran beraten ist, eine eigene separate Global Mobility HR-Abteilung aufzumachen oder wenn es einfach das Unternehmen nicht mit sich bringt, weil vielleicht die Anzahl der Auslandsansätze nicht hoch genug ist, dass man sagt, man holt sich Hilfe von extern und lagert diesen Bereich dann tatsächlich auf. Vielen lieben Dank, Gise, dass du heute da warst. Ich kann mir gut vorstellen, dich noch einmal einzuladen. Mir hat es Freude gemacht, mir hat es Spaß gemacht. Ich danke auch unseren Zuhörern für ihr Interesse heute und wie immer bei Fragen oder Anregungen, wenn Sie sich gerne an podcast@wts.de